Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Ich begrüße den Spezialgast in der Datenschutzplauderei, den Peter Sabo. Er ist Jurist bei SREMA. Der Peter ist ein Wiederholungsgast. Peter, schön, bist du wieder dabei in der Datenschutzplauderei.
Ja, hallo Martin, freut mich, dass es so schnell schon wieder geklappt hat.
Peter, wir haben natürlich einen Grund, dass du schon wieder da bist. Aber vielleicht noch für die, die wieder erwarten, SREMA nicht kennen. Wer ist SREMA? Was bietet ihr an?
SREMA bzw. SREMA GmbH entwickelt einen Instant Messenger. Das ist sowohl ein Messenger für Konsumenten, dort gibt es SREMA Private, aber auch für Unternehmen und Behördenstellen. Dort gibt es SREMA Work und SREMA On-Prem. Das eine betreiben wir als Software as a Service, wo unsere Server zum Einsatz kommen. Das andere ist eben On-Premise, das kann man selber hosten. Und die Server sowohl für Private als auch für Work, die sind da in der Schweiz, in der Region Zürich. Wir selber haben unsere Büros in Pfäffiken, Schweiz, da arbeiten auch alle unsere Mitarbeiter. Da wird die App entwickelt und auch das Angebot gemacht und vertrieben.
Genau, wir reden jetzt auch Schweizerdeutsch miteinander. Also SREMA ist ein schweizerisches Angebot. Ich selber würde sagen, es ist so ein End-to-End verschlüsselter Messenger, Instant Messaging. Vielleicht auch etwas, wo Leute, die WhatsApp verwenden und ein schlechtes Gefühl haben, aus guten Gründen, die dann vielleicht auf SREMA wechseln. Es gibt natürlich auch noch andere. Aber ich denke, SREMA ist so ein bekannter Name, euch gibt es auch schon lange. Ihr geltet euch auch als vertrauenswürdig, ihr geltet als datensparsam. Da der Hinweis auf unser Podcast-Gespräch im letzten Sommer, dort haben wir ganz viele Themen aufgeworfen. Jetzt aber, Peter, gibt es grosse Aufregung, weil SREMA ist von der Committees Capital gekauft worden. Das ist so eine deutsche Investorengruppe, wie man das nennen will. Und die Aufregung ist jetzt, dass plötzlich heisst, ja, SREMA in der Schweiz mit dem besten Datenschutz der Welt und ganz viel Vertrauen, die sind jetzt plötzlich deutsch geworden. Ich habe da ein bisschen gestaunt, weil wenn man unseren Podcast letztes Jahr gehört hat oder überhaupt euch ein bisschen verfolgt hat, dann weiss man, ihr habt vor dieser Transaktion schon deutsche Eigentümer gehabt. Also SREMA ist schon vor Jahren von den damaligen Gründern, glaube ich, ist damals schon an deutsche Investoren verkauft worden. Das ist Affinum oder FNM Management. Muss man helfen mit der Aussprache. Also quasi, jetzt haben die einen deutschen Investoren an die anderen deutschen Investoren verkauft. Es hat wirklich viel Aufregung gegeben. Also da hat man gerade gesagt, ja, jetzt ist irgendwie, jetzt können Behörden in Deutschland, weiss nicht, was zugreifen und es ist nicht mehr schweizerisch und. Du hast dich auch schon bei LinkedIn zum Beispiel dazu geäussert, Peter. Aber ich denke, es könnte noch spannend sein, auch für die Datenschutzplaudereien, dass du da mal noch ein bisschen erklären kannst, was da eigentlich Sache ist. Weil ich glaube, ich verrate kein Geheimnis. Die Aufregung ist eigentlich nicht berechtigt.
Das ist tatsächlich so, aber die meisten haben das jetzt aus den Medien mitbekommen und die Darstellung, die ist leider schon ein bisschen verzerrt und auf Schlagzeilen aus gewesen. Darum bin ich sehr froh, dass wir hier auch ein bisschen nüchtern können, darüber diskutieren. Du hast ja auch selber etwas dazu gepostet, dass es für dich unter Umständen eine Chance bedeutet für SREMA, dass wir vielleicht Projekte angehen können, die bis jetzt noch nicht so erfolgreich gewesen sind. Ich würde sonst gerne mit einem Zeitstrahl anfangen, dass die Leute so ein bisschen auch sehen, wie hat sich SREMA entwickelt und wie ist dort eben die Affinum Management GmbH dazugekommen und was hat sich jetzt mit dem Verkauf von der Affinum weiter an Committees geändert. Und zwar SREMA, die gibt es seit dem Jahr 2012, dann ist die App gelauncht worden. Das ist nicht in der Silicon Valley Garage gewesen, wie man das so gehört, sondern an einem Küchentisch in Einsiedeln. Und 2014 ist dann als Gefäß, als Unternehmen, wo das dann betreibt, SREMA GmbH gegründet worden. Die war am Anfang auch noch in Einsiedeln domiziliert gewesen. Mittlerweile ist das in Pfäffiken, Schweiz der Fall. Und die GmbH, die hat den drei damaligen Gründer zu je einem Drittel gehört. Und an der Eigentümerschaft, da hat sich auch lange Zeit nichts verändert. Die Veränderung ist dann im Jahr 2020 gekommen, wo wir dann die Affinum Management GmbH an Bord geholt haben. Das hat durchaus auch die praktischen Gründe gehabt, dass die drei Gründer, die halt alle Softwareentwickler gewesen sind, die haben jetzt vielleicht nicht alle Skills, die es im Bereich von Unternehmensführung braucht. Und da hat man dort gewisse Synergieeffekte nutzen wollen. Man hat auch damals sehr, sehr streng darauf geschaut, dass man dort einen Investor wählt, der auch zu dem Profil passt. Weil wir haben ein Produkt gehabt, das sich eben damals auch schon verkauft hat, bevor es die Investoren gegeben hat. Was man dann gemacht hat, um die Investoren zu beteiligen, war, dass man die sogenannte Freema Holding AG geschaffen hat. Die hat ihren Sitz in Zürich und die hat keine andere Aufgabe, als dass sie den Anteil an der Freema GmbH halten, die je ein Drittel von der Stammanteil, wo jeder Gründer gehalten hat. Die sind dort Freema Holding AG weiterverkauft worden. Und in dieser Freema Holding AG hat man dann einen Teil der Aktien an die Affinum Management GmbH übertragen. Und so sind an dieser Freema Holding AG die drei Gründer zusammen mit der Affinum beteiligt gewesen. Und wenn man da jetzt weiterfahren will, von der Affinum hin zur Committis, die Affinum, die ist in München domiziliert, also in Deutschland. Die ist aber auch eine Holding, eine Investmentgesellschaft, die hat dementsprechend nicht direkten Einfluss gehabt darauf, was wir bei uns im Betrieb, im Geschäft machen, sondern ihr primäres Ziel ist, um es ganz lapidar zu sagen, dass sie mit uns Geld verdienen. Und weil wir ein Geschäftsmodell gehabt haben, wo eben da darauf aufbaut, dass wir Daten sparsam sind, dass wir sichere Kommunikation anbieten, haben sie nicht daran etwas ändern, sondern vielmehr das fördern, mit Funktionen, die von Behörden und Nutzern nachgefragt werden oder von Unternehmen. Und zum Beispiel auch, dass wir vielleicht neue Märkte schliessen, ein bisschen internationaler werden. Und das hat von 2020 bis 2026, habe ich das Gefühl, auch ziemlich gut geklappt. Wir haben neue Funktionen bekommen, wie zum Beispiel Gruppenanrufe. Wir haben auch sonst neue Features gemacht, wie zum Beispiel Edit und Delete in Chats. Und was viele gar nicht vielleicht so richtig gesehen haben, wir sind überhaupt erst nachdem das Affinum eingestiegen ist, sind unsere Clients Open Source geworden. Dort haben wir uns eigentlich sogar nach dem Investment mehr geöffnet. Und jetzt ist es so, dass das Investment von der Affinum, das ist auf Zeit gewesen, das ist von Anfang an auch klar gewesen. Dementsprechend hat es dort auch einen Verkaufsprozess im Vorfeld gegeben, wo dort verschiedene Interessenten auch von uns und von der Affinum geprüft worden sind. Und dort ist dann der Entscheid am Ende auf die Committis Capital GmbH aus Frankfurt am Main gefallen. Und wenn man sich das überlegt, die Affinum Management GmbH München, die hat verkauft an die Committis Capital GmbH aus Frankfurt am Main. Es hat also eine deutsche Private Equity an eine andere deutsche Private Equity verkauft. Und beide haben die gleiche Funktion. Sie wollen mit uns Geld verdienen, uns Kapital geben, damit wir weiterhin wachsen können. Aber auch bei den Committis gibt es kein Interesse daran, dass unser Geschäftsmodell verändert wird, weil da sind wir in den letzten 6 Jahren unter Affinum bereits erfolgreich damit gefahren.
Vielen Dank, Peter, für die Chronologie. Das ist sehr informativ. Ich kenne Threema auch schon länger. Also mag mich auch Zeiten erinnern, wo das Ganze noch, glaube ich, Kaspar Systems geheissen hat. Also nach dem Gründer. Also ich glaube, ursprünglich ist ja der Manuel Kaspar. Genau. Ich glaube, das Gründer von Threema. Und dann sind weitere Gründer dazugekommen und so weiter. Also da hat es schon immer ein bisschen Veränderungen gegeben. Darum ist es auch interessant. Ich glaube, ihr seid eine der wenigen Unternehmen, die im Pfäffig der Schweiz sitzen, aber schon vorne im Kanton Schweiz gewesen sind. Also vielleicht nicht primär aus steuerlichen Gründen, gilt das Steuerparadies für Unternehmen dort. Also das ist noch interessant. Aber eben von einer Seite nach Pfäffig der Schweiz zu wechseln, ist noch naheliegend. Gerade auch, wenn man die Leute anstellen und so. Also Bahnfahrt nach Einsiedeln ist sehr schön mit der Südostbahn. Aber ja, ist vielleicht nicht so der perfekte Standort. Da ist vielleicht Pfäffig dann schon besser. Ja, und du hast schon gesagt, ich habe auch bei LinkedIn gefunden, das könnte ja Chance sein, weil ich finde eigentlich persönlich immer, Threema hätte mehr Erfolg verdient. Jetzt, du hast gesagt, oder, ihr seid erfolgreich gewesen, also ihr funktioniert offensichtlich. Oder die Insider kennt, davon ausgesehen funktioniert das. Aber was ihr anbietet, hat eigentlich wie noch mehr Nutzerinnen und Nutzer verdient. Von den Funktionen her gibt es noch das ein oder andere Thema. Das Thema, das mich immer so ein bisschen beschäftigt, ist die Nutzung auf mehreren Geräten. Da gibt es seit gefühlt Ewigkeit eine Beta-Version, zum Threema vom Desktop nutzen, wo man dann aber bei der Verschlüsselung muss leider Einschränkungen akzeptieren. Also darum, ich sehe das als Chance auch mit so Investoren. Und wenn man das jetzt auch anschaut, Committis, die sind gar noch nicht so alt, aber sie selber behaupten von sich selber, ja, sie wollen schon langfristig investieren, gesundes Wachstum, Nachhaltigkeit, sie sehen sich als strategischen Partner. Und das ist natürlich genau das, was du auch schon gesagt hast, Peter. Eben, wenn man da IT-Gründerin oder Gründer ist, ja, bei einem gewissen Punkt braucht man vielleicht andere Kompetenzen, eben auch zum Marketing verbessern, zum Features entwickeln, Internationalisierung und so. Ist ja naheliegend. Dafür fast schon ein bisschen amüsant ist, was Committis ja sonst noch so für Investments hat. Also sie sind mal im Tierfutter investiert in Österreich. Aktuell haben sie, glaube ich, noch so Haustierartikel in Deutschland. Und im Vereinigten Königreich verkaufen sie oder investieren sie Tofu. Also man kann sagen, so ein Gemischtwarenladen. Gleichzeitig kann man auch sagen, so von der Branche her sind es nicht so Type-Branchen. Was vielleicht auch Threema, oder? Ihr sind zum Beispiel jetzt nicht KI-Produkte, im Gegenteil. Also bei euch kommt jetzt nicht so schnell die Ausleitung von Daten an KI-Dienst. Nein, darum sehe ich das durchaus als Chance, die man da hat. Was mir auch noch auffällt, ist, oder, das ist vielleicht das Swissness-Thema, das Datensouveränitätsthema, das man ganz gross hat. So nach meinem Gefühl ist eigentlich Deutschland bekannt für den guten Datenschutz. Und wir haben auch im letzten Sommer darüber geredet, so über die Überwachungsstaaten etc. Also ja, wir können darüber diskutieren, ob die Schweiz oder Deutschland ein schlimmer Überwachungsstaat ist. Aber einfach so ein bisschen gefühlt ist der Datenschutz in der Durchsetzung in allen Mängeln ja häufig in Deutschland eigentlich besser. Ist dir klar, Peter, woher jetzt die, ja, doch, die Aufregung kommt? Also, es hat Leute, die haben recht drastische Berichte veröffentlicht, oder? Streamer wird ja auch in der Schweiz von der Behörden, von der Bundesbehörde genutzt. Ich glaube, zum Teil von der Polizei gegangen und so. Zum Teil hat geheißen, ja, also, das ist jetzt ein Problem. Jetzt ist irgendwie unsere Schweizer Armee abhängig von einer, in Anführungszeichen, deutschen App.
Ich habe das Gefühl, das hat wie zwei Gründe. Zum einen der Verkauf an Affinum 2020. Das ist mittlerweile wirklich auch schon lange her. Das haben viele vergessen. Und das ist ja vielleicht auch gerade auch ein Beleg dafür. Affinum steht nicht im Vordergrund. Wenn die wirklich sich bei uns ins Geschäft eingemischt hätte, hätte man von der Affinum viel mehr gehört. Es ist vielmehr fast schon ein Beleg, dass man erst jetzt hört, wo es verkauft wird, dass da gerade beim Produkt eben die Freema GmbH immer noch am Steuer ist und nicht die Investoren dort dahinter. Sie unterstützen uns natürlich, aber es ist nicht so, dass die im Kern bzw. im operativen Geschäft involviert sind. Ich würde also zum einen den zeitlichen Abstand dafür verantwortlich machen, dass einfach viele noch gar nie oder nicht im Bewusstsein haben. Aber das andere, was du natürlich ansprichst, die Befürchtungen, dass es jetzt irgendwelche Datenzugriff könnte geben über den Investor in Deutschland, das ist, glaube ich, vor allem aus der Cloud-Act-Debatte gespeisen mit den US-amerikanischen Unternehmen, die zum Teil Tochtergesellschaften in Europa haben, die dort die Angebote machen oder halt aus den USA direkt auf europäische Kunden und Server können zugreifen. Dort muss man aber sagen, das sind andere Situationen, weil dort ist wirklich das operative Geschäft liegt von gewissen Unternehmen in den USA und auf das operative Geschäft legt dann die USA über den Cloud Act ihre Hand drauf und tut dann dort den Zugriff machen. Ich nehme an, zum Beispiel ein Google, ein Meta oder ein Microsoft, die haben auch ganz verschiedenste Investoren, auch institutionelle Investoren. Ein FBI wird jetzt nicht bei Berkshire Hathaway oder anderen Investmentunternehmen gehen fragen, sondern direkt bei diesen Unternehmen. Und jetzt gerade bei einer Meta oder auch bei anderen Unternehmen hat man zum Beispiel europäische Tochtergesellschaften, die da zum Beispiel das Geschäft betreiben. Die sind meistens in Irland angesiedelt. Und auch auf diese Unternehmen wirkt sich ja dann der Cloud Act aus. Aber dort hat man zwischen den irischen Tochtergesellschaften für Europa und der US-Muttergesellschaft, die sind dort wirklich im operativen Geschäft verzahnt. Zum Beispiel eben WhatsApp und die anderen Dienste von Meta, die werden wirklich von Irland aus betrieben, also das Kerngeschäft. Währenddessen hat aber Meta zum Beispiel auch Niederlassungen in der Schweiz. Die machen aber, glaube ich, R&D, Marketing und so Geschichten. Und für eine schweizerische Strafverfolgungsbehörde, die werden auch nicht bei denen, glaube ich, an der Europa-Anlesens beheimatet vorbeigehen, wenn sie dort irgendwelche Auskunftsbegehren stellen, wie das bei uns in der Fernmeldeüberwachung der Fall ist, sondern die müssen dann eben rechtshilfeweise auf Irland gehen oder sogar in die USA, weil das ist eine Abteilung von dem Unternehmen, die nicht im Operativen involviert ist. Und genauso ist es auch umgekehrt, wenn man eine Holding hat, die eben nur finanziell daran beteiligt ist und nicht im Operativen drin ist. Das gibt es gar keine rechtliche Grundlage da dafür, um über die Unternehmen zu gehen, wenn man eben die eigentliche Aktivität, das operative Geschäft regulieren will.
Ja, das stimmt alles, Peter. Ich meine, was du jetzt beschrieben hast, auch mit amerikanischen Tech-Konzernen und ihren Ablegern in der Schweiz, zum Teil grosse Ableger, da haben die Behörden in der Schweiz auch probiert, an Daten anzukommen. Das ist vom Bundesgericht dann gestoppt worden. Natürlich für Schweizer Strafverfolgungsbehörden durchaus frustrierend, dass sie dort häufig nicht an Daten ankommen, die wir durchaus auch sinnvoll einsetzen können für die Strafverfolgung. Es ist ja nicht nur einfach irgendwie alles böse. Also, oder? Wir wollen das auf die geraden Bahnen haben und nicht die Privatsphäre über Bord werfen. Cloud Act ist ja ein anderes Thema. Im Cloud Act finde ich auch immer noch wichtig, dass man daran denkt. Oder? Das ist so ein Schlagwort. In der Praxis scheint für die amerikanischen Behörden gar nicht wichtig zu sein. Also, wenn die auf Daten zugreifen, dann haben sie häufig sogar einfachere Wege. Wir haben jetzt aber noch das Trump-Thema, oder? Wo man nicht mehr so weiss, welche Regeln gelten noch. Und die Tech-Konzerne, die kuscheln ja auch recht mit Präsident Trump. Sogar der Meta, zum Teil aber auch Google, hat da direkte Auswirkungen. Aber ich finde wirklich, das, was du jetzt beschrieben hast, die Unterscheidung auch wirtschaftlich, operativ. Ich muss auch daran denken, in der Schweiz, wir haben die bekannte Bestimmung im Stege im Strafgesetzbuch, Artikel 271, verbotene Handlungen für einen fremden Staat. Also wenn man in der Schweiz sitzt und jetzt ausländische Behörden direkt oder indirekt anklopft, dann muss man sich als Person in der Schweiz sehr gut überlegen, ob man jetzt dort Daten rausgibt oder sagt, hey, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben eine Rechtshilfe, was auch immer, nutzt das. Das ist etwas, Peter, was du in unserem Podcast-Gespräch im letzten Jahr ja auch beschrieben hast, wie das bei euch tatsächlich funktioniert. Und bei euch ist dann eh eher das Problem, dass bei euch eben nicht so viel zu holen ist an Daten, weil ihr als Freemap wirklich Datensparsam aufgebaut habt. Willst du vielleicht da noch etwas dazu sagen, Peter? Jetzt ist man vielleicht ein bisschen skeptisch, hat man das gesehen oder sagt, ja, irgendwie vielleicht doch nicht so schlimm, ich möchte Freemap noch eine Chance geben oder vielleicht jetzt erst recht. Eben, man könnte sagen, hey, Deutsch, Schweizerisch, oder? Das muss ja recht guter Datenschutz sein, vor allem mit dem vielleicht deutschen Einfluss. Weil das wissen alle, die mit Deutschen zusammenarbeiten, also das Datenschutzbewusstsein ist jetzt schon auf einem anderen Level. Es führt dann so zu gewissen Auswüchsen, die man vielleicht auch nicht so toll findet, die dann irgendwie mehr Bürokratie und nicht mehr Datenschutz bringen. Aber Peter, wenn ich jetzt als Nutzerin, Nutzer von Threema finde, ich will mehr wissen, ich habe jetzt auch vielleicht zum ersten Mal gehört, hey, Threema ist Open Source. Ja, wie kann ich am besten ein bisschen näher anschauen bei euch?
Also ein sehr guter Startpunkt, den man bei uns dort anschauen kann, ist unsere Website. Und unsere Website hat dort, ich meinte auch im Footer unten dran, ganz viele von den interessanten Dokumenten für Leute, die sich mehr über uns informieren wollen, verlinkt. Dort wäre unser Cryptography White Paper, wo man sich anschauen kann, wie funktioniert bei Threema die Verschlüsselung. Wir haben dort auch unseren Transparenzbericht, wo wir Rechenschaft darüber ablegen, wie wir mit Behörden zusammenarbeiten müssen, wie du richtig gesagt hast, Artikel 271 StGB. Wir tun da nur mit der schweizerischen Behörde in so Strafverfolgungsverfahren mit dem Dienst UFB bei der Auskunft zusammenarbeiten. Ausländische Behörden werden von mir dann jeweils auch auf den Rechtshilfeweg verwiesen. An dieser Stelle noch kurz zum Einhaken. Es ist mir kein einziger Fall bekannt, weder vor mir noch während der Zeit, wo ich jetzt bei Threema arbeite, mittlerweile immerhin 3,5 Jahre, wo eine deutsche Behörde versucht hat, über die Affinum an uns anzukommen. Das kommt denen gar nicht in den Sinn, sie gehen auf den Anbieter. Und dann haben wir neben diesen beiden Sachen, Transparenzbericht, Cryptography White Paper, haben wir auch ein sehr, sehr umfassendes FAQ. Dort drin haben wir zum Beispiel auch einen Abschnitt zu dem Thema Ownership, wo wir ziemlich kurz und bündig auch aufzeigen, was jetzt sich genau verändert hat und was das eben für rechtliche Konsequenzen hat. Und dort kann man dann aber auch zum Beispiel Sachen nachschauen gehen, ob wir Security Audits gehabt haben, die kann man sich anschauen. Darum, es gibt sehr viele Informationen, die wir auch selber auf unserer Website bereitstellen. Und für die Leute, die jetzt eben verunsichert sind, was bedeutet jetzt das, abgesehen von dem Rechtlichen, wo wir jetzt eben schon gesagt haben, da ändert sich ehrlich gesagt nichts im Vergleich zu vor 6 Jahren. Aber am besten schaut man sich dort an, was ist denn in diesen 6 Jahren passiert, wo wir jetzt schon Affinum gehört haben. Und aus dem kann man eigentlich relativ gut ableiten, wie es wird weitergehen. Weil wenn Affinum mit dem, was in den letzten 6 Jahren gelaufen ist, nicht erfolgreich gewesen wäre, hätten sie wohl kaum können, unser Unternehmen an die Committees weiterverkaufen. Und weil die Committees irgendwann in der Zukunft das gleiche Ziel wird mit dem Investment verfolgen wie die Affinum, werden sie auch versuchen, auf eine ähnliche Art und Weise weiterzufahren. Falls aber jemand von den Nutzern oder jemand, der das von außen beobachtet, wenn sie findet, etwas, was wir jetzt ändern, stört sie oder sie hätten vielleicht irgendwie Wünsche oder Feedback. Wir haben diverse Kanäle, wo man sich da auch an uns wenden kann, mit Sorgen, mit Ideen, mit Verbesserungsvorschlägen. Wir haben ein super Support-Team, das das auch liest und an die entsprechenden Stellen weiterleitet. Natürlich möchte ich dann aber auch darum bitten, sind höflich zu diesen Leuten, tun sie nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien konfrontieren, aber wir sind auch wirklich offen für sachliche Diskussionen.
Ja, das ist doch alles sehr hilfreich, Peter. Von meiner Seite noch kommen mir noch 2 Sachen in den Sinn. Eben das Open Source Thema. Also man findet Quelltext bei GitHub. Das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber da kann man auch schauen, was passiert. Und dann ist natürlich immer der nächste Punkt, dass man sagt, ja, aber die App im App Store, die ist dann vielleicht ganz anders. Aber ihr habt da die sogenannten Reproducible Builds. Gibt es faktisch halt nur für Android. Bei iOS ist das stark zugeregelt. Zumindest bei Android, ja, hat man da schon Möglichkeiten, dass wenn man da einen Aufwand betreiben, zum Beispiel zu schauen, entspricht die App, die ich jetzt installiere auf meinem Android-Smartphone, tatsächlich im Quelltext. Eben, ist nicht jedermanns Sache, ist einigermaßen komplex. Aber man hat da doch viele Möglichkeiten. Und direkt als Nutzer finde ich noch praktisch, man kann ja bei euch direkt in der App quasi abrufen, was für Daten sind über mich vorhanden. Gell, da gibt es einfach so einen Befehl, den man eingibt. Das habe ich das letzte Mal gemacht, wo du am Datenschutzfestival über das geredet hast. Jetzt hast du das beschrieben, also Datenschutzfestival von der Digitalen Gesellschaft Ende 2025. Das findet man, glaube ich, auch auf der Website, wenn man danach sucht.
Genau, das findet man bei uns im FAQ, damit ich das aber auch schnell da im Podcast erwähnt habe. Das ist so eine spezielle ID, die wir bei Threema selber betreiben. Die heisst Stern MyFreeData, also MY3Data. Und dort kann man als Textnachricht Info anschicken. Und das gibt einem gerade alle Daten raus, die bei uns gespeichert sind über den Nutzer als Bestandsdaten. Das entspricht auch dem, wo wir bei den VÜPF-Anfragen, die wir im letzten Podcast diskutiert haben, was man dort eben beauskunftet.
Ja, und ich glaube, man kann wirklich sagen, also wenn man so mit Strafbehörden und so weiter in der Schweiz redet, ja, die finden es nicht so lustig, dass man bei euch nicht so viele Daten rausholen kann. Eben darum versucht man eigentlich das Gesetz anzupassen. Da haben wir ja auch dann grosse Themen drin. Wenn darüber geredet, irgendwie müssen die dann sogar die End-zu-End-Verschlüsselung brechen, müssen die alle Nutzerinnen und Nutzer identifizieren. Die Revision läuft noch. Der Bundesrat Jans versucht da noch irgendwie weitere Informationen zu gewinnen. Also da müssen dann mal Experten eine Abschätzung erstellen. Aber das Thema bleibt natürlich im Hintergrund. Ich meine auch schon die geltende Verordnung, die für euch zum Teil anders könnte umgesetzt werden, ist ein Thema. Aber da bleibt man sicher sehr eng dran. Ich meine, Peter, oder? Am Schluss haben wir natürlich ein Vertrauensthema. Also ich finde, ihr ermöglicht mir als Nutzer, ja, also ihr gebt mir sehr viele Punkte, dass ich in euch Vertrauen gewinnen kann. Und auch von der wirtschaftlichen Logik her, oder ist eigentlich klar, also für euch wäre es einigermaßen fatal, oder, wenn sich das wieder ändert. Das ist ja klar. Darum kämpft ihr zum Beispiel auch gegen einen noch stärker ausgebauten Überwachungsstaat in der Schweiz. Das ist ja auch ein geschäftliches Interesse. Und man kann dann darüber diskutieren, ja, wir ziehen sonst weg aus der Schweiz, aber das mit dem Wegzug, wissen wir, ist ja auch nicht so einfach. Also die Schweiz ist ja leider nicht der einzige Überwachungsstaat und im Rest der Welt ist einfach alles im grünen Bereich etc. Also ich finde, ihr macht das gut. Eben, und auch wirtschaftlich haben die Investoren gar keinen anderen Anreiz. Ja, wir sind halt an einem gewissen Punkt wirklich so in diesen Verschwörungstheorien rein. Ich meine nicht, dass eine Verschwörungstheorie per se muss falsch sein muss. Auch im Zusammenhang, oder? Das ist jetzt wieder die berühmt-berüchtigte Krypto-AG genannt worden. Wobei ich muss sagen, das sind schon andere Zeiten gewesen. Also die haben ja letztlich Verschlüsselungsmaschinen angeboten in erster Linie. Und dort hat man nichts gehabt wie Open Source, Transparenz. Wir hätten dort wahrscheinlich auch nicht so ein Gespräch jetzt geführt, wie wir es jetzt recht offen führen. Und das andere ist immer, was sind die Alternativen? Also meine ich Streamer. Ich denke, natürlich deutlich grösser, vielleicht auch bekannter ist Signal. Signal hat den Vorteil, dass man nichts muss zahlen muss. Gell, Peter, für Streamer muss man immer noch ein paar Franken oder Euro einmalig zahlen, wenn man es privat nutzt.
Genau, das ist so. Bei uns ist das Geschäftsmodell, dass man für Streamer Private, da zahlt man einmalig. Währenddessen für Streamer Work und Streamer On-Prem dort verdienen wir an jährlichen Nutzungsgebühren pro Nutzer. Das ist dort wiederum jährlich wiederkehrend.
Genau. Also eben, man hat Streamer, oder? Eben, wo er sehr zugänglich ist, so wie heute. Eben, man trifft dich, aber vielleicht auch andere Vertreter von Streamer auch an Veranstaltungen in der Schweiz. Also, finde ich halt auch immer angenehm, oder? Also im Prinzip, im Extremfall, eben, kann ich bei euch anklopfen und ja, man kann sich sogar easy persönlich treffen, wenn ihr Hand dafür bietet. Eben, ihr seid da, ihr seid greifbar. Wir sind nicht irgendwo in den USA oder weit weg oder der Support ist einfach irgendwie nur ein Chatbot mit KI, der einem nicht weiterhilft. So. Also das hilft sicher. Und eben, Signal ist natürlich ein Thema. Sie haben ganz viele Nutzer WhatsApp. Aber ja, irgendwie, oder auch von der Alternative her. Also es ist halt letztlich relativ, weil ich finde, man muss euch jetzt auch nicht vollständig vertrauen. Ein gesundes Misstrauen, ein gesundes, ist vielleicht gut. Dann fällt mir halt auf, auch jetzt wieder, kriechen immer solche andere Anbieter aus den Löchern, bös gesagt. Und dann sagen, ja, wir sind auch in der Schweiz und alles ganz gut. Und dort muss man auch ganz gut anschauen. Also im Normalfall verdienen eben die alternativen Anbieter eben sichtbar nicht zu vertrauen, sei es für eine Vorgeschichte her oder was sie versprechen und so. Weil, das darf man nicht unterschätzen, was ihr anbietet, ist ja anspruchsvoll. Und das ist vielleicht auch ein Grund zum Teil bei euch, dass es vielleicht nicht so schnell vorangeht mit Features, wie man sich das als Nutzerinnen und Nutzer wünschen würde. Und ja, also für mich persönlich, eben, ich habe die Aufregung nicht so verstanden. Eben, man kann sagen, ja, man kann das persönlich finden, oder? Solche, ja, wieso haben jetzt deutsche Schweizer Unternehmen gekauft und vorne sind es schon deutsche gewesen und so. Gibt es dann auch ein bisschen Animosität etc. Aber ich glaube, in der Praxis kann man ein Streamer aus guten Gründen weiterhin empfehlen und eben auch als privaten Nutzer, also die paar Franken oder Euro. Also dem sollte es jetzt wirklich nicht scheitern.
Genau, über das Geschäftsmodell von uns haben wir ja auch sehr eingehend geredet im letzten Podcast und unsere Konkurrenten. Und wie du richtig gesagt hast, gewisse Sachen gehen bei uns zum Teil halt auch featuremäßig länger. Ich sehe das natürlich bei uns ganz nah, wie viel da momentan im Hintergrund an Under-the-Hood-Improvements im Code abläuft, dass wir uns für neue Features parat machen, dass wir future-proof sind. Und vielleicht auch etwas, was die Leute allenfalls können darauf schauen, was jetzt mit dem neuen Eigentümer passieren wird, was werden denn für Leute angestellt bei uns. Und wir haben jetzt zum Beispiel nicht nur im Sales, sondern wir haben wirklich auch in der IT-Sicherheit und in der Softwareentwicklung haben wir Stellen ausgeschrieben. Und genau für derige Sachen kriegen wir jetzt mit dem neuen Investor auch wieder mehr Möglichkeiten. Und das ist im Interesse, hätte ich jetzt doch auch gesagt, von allen, dass wir da jetzt auch wieder mehr Mittel und Möglichkeiten haben, dass wir zum einen natürlich im B2B-Geschäft, wo das grosse Wachstum liegt, dass wir dort mehr wachsen können. Aber gleichzeitig das B2C-Geschäft ist jetzt bei uns nicht etwas, was wir deswegen zum Beispiel aufgeben wollen, sondern das sind beides Geschäftszweige, die dann nebeneinander und wo sich auch gegenseitig befruchtet tun.
Wunderbar, Peter. Ich werde in den Shownotes noch wie gewohnt sein oder andere verlinken. Man findet dich auch problemlos online, wenn man dich kontaktieren jetzt noch direkte Fragen hat. Zum Beispiel bei LinkedIn hast du natürlich auch ein Profil, aber es gibt auch Möglichkeiten, unabhängig von amerikanischen Plattformen, dich zu kontaktieren. Bei LinkedIn ist mir etwas aufgefallen und das noch eine letzte Frage, weil ich einfach neugierig bin. Ich habe gesehen, du machst eine Weiterbildung am ITM in Münster. Und ITM ist ja legendär, sage ich, wegen dem legendären Professor Thomas Hören. Wolltest du unserem Publikum noch verraten, was du dort Lässiges, also vermutlich Lässiges machst aktuell?
Ja, genau. Das ist der Lehrgang Law in the Digital Economy, den Thomas Hören anbietet. Das ist ein Fernstudium mit einer Vorlesungsstunde in der Woche. Das heisst, man hat ein Zeitinvestment von wöchentlich etwa 2 Stunden. Das ist auch ein sehr günstiges Angebot, was im Gegensatz zu anderen Weiterbildungsangeboten, wo man schnell mehrere tausend Franken muss zahlen, das sind nur 200 Euro. Man kriegt Skripts, man kriegt Vorlesungsunterlagen und das ist wirklich so eine schöne Rundreise durch die Digitalwirtschaft und wie sie juristisch reguliert ist. Wie du gesagt hast, der Thomas Hören, sehr bekannt IT-Rechtsprofessor aus Deutschland, der leitet das persönlich, er gibt die Vorlesungen und für diejenigen, die da interessiert sind, die können dort auf die Seite vom ITM gehen und nach Law in the Digital Economy suchen. Und das ist ein 2-semestriger Studiengang. Eben der Aufwand ist überschaubar. Und wenn man dort auch entsprechend eine Prüfung ableitet und noch ein Essay schreibt, kriegt man dort dann auch ein kleines Zertifikat da dafür. Und man findet übrigens die Vorlesungen, die sind sogar Open Source. Das heisst, die findet man online auf YouTube. Wenn man also einfach nur die Vorlesungen nachhören will, das kann man auf YouTube sogar machen, ohne dass man da dafür etwas zahlt. Das ist also wirklich ein ganz, ganz cooler Service, den dort der Thomas Hören bringt.
Ja, super. Das tönt auch ganz nach ihm. Ich meine, oder er ist also gefühlt einer der ersten im deutschsprachigen Raum, der sich überhaupt mit diesen ganzen IT-Themen rechtlich befasst hat. Auch schon seit Ewigkeiten stellt er wirklich hochwertige Skripts kostenlos zur Verfügung. Den Kurs habe ich jetzt noch nicht auf dem Radar gehabt, hat jetzt aber entdeckt. Also eine wirklich spannende Sache. Von dem her, Peter, vielen Dank für den Austausch über Streamer. Vielen Dank auch noch für den Einblick in die Weiterbildung. Eben vielleicht auch für andere interessant. Also spricht mich letztlich auch an. Ja, ich wünsche weiterhin viel Erfolg dir bei Streamer, aber natürlich auch im Streamer-Team überhaupt. Weil, auch wenn man das ein oder andere kritisieren und diskutieren kann, eigentlich ist es lässig, dass wir so etwas in der Schweiz haben.
Ja, danke vielmals, Martin, auch für die Gelegenheit, dass wir das hier können miteinander diskutieren. Und wer mit mir persönlich will diskutieren, du hast ja gesagt, wir von Streamer, wir sind immer mal wieder irgendwo anzutreffen. Ich werde am Winterkongress nächsten Monat dabei sein von der Digitalen Gesellschaft. Wer da also Fragen in dem Zusammenhang oder sonst an mich persönlich hat, ihr solltet mich wiedererkennen.
Genau, guter Hinweis, Winterkongress von der Digitalen Gesellschaft in Zürich, 20. und 21. Februar 2026, Freitagabend, Samstag. Ja, und den Peter kennen wir gut. Also Peter, vermutlich hast du ja dann am Bart, gell?
Absolut, genau. Also mein Schnäuzer und mein Bart sind schon ein Rechtserkennungszeichen, das sollte dich auffallen. Aber in dem Sinne möchte ich mich auch herzlich bei allen Zuhörern bedanken und bis zum nächsten Mal.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.